D-Radio Wissen. Update.
Die Welt ist gespalten. Auf der einen Seite Frieden, so lange wie noch nie. Auf der anderen unfassbare Gewalt, Krieg, Vertreibung. Wie weit diese beiden Seiten schon auseinandergedriftet sind, das zeigt der neue Global Peace Index. Unser erstes Thema jetzt im Update mit Klaus Jansen.
Update.
Europa ist die Insel der Glückseligen, zeigt der weltweite Friedensindex, den Londoner Forscher jedes Jahr erstellen. Island ist das friedlichste Land der Welt, Deutschland liegt nur auf Platz 16, weil wir zum Beispiel viele Waffen exportieren. Unter den 20 friedlichsten Ländern weltweit sind aber 15 europäische Staaten. Unsere Militärausgaben sinken, einige UNO-Friedensmissionen sind beendet oder verkleinert, die Mordraten gehen zurück. Das sind die guten Nachrichten für Europa. Die schlechten, insgesamt gab es im letzten Jahr weniger Frieden, denn in anderen Ländern sieht es ganz anders aus, wird auf der Seite des Global Peace Index erklärt.
We can see that there is a growing gap between the most and least peaceful countries in the world. A rise in civil unrest in the world's least peaceful countries has caused an escalation of violence and conflict, which is impacting the global average.
Die Kriege und Konflikte vor allem in Syrien, Irak und Afghanistan, überhaupt im Nahen Osten und in Nordafrika führen dazu, dass es insgesamt schlechter aussieht mit einer möglichst gewaltfreien Welt. Im letzten Jahr sind 180.000 Menschen bei bewaffneten Konflikten getötet worden, ein deutlicher Anstieg. Mehr als 20.000 Menschen sind bei Attentaten gestorben, vor allem in ohnehin schon unsicheren Ländern. Vor 10 Jahren waren es noch 10-mal weniger Opfer und diese Zahlen haben ganz konkrete Folgen. Durch die Gewaltausbrüche, vor allem zwischen verfeindeten Gruppen innerhalb eines Landes, sind immer mehr Menschen auf der Flucht.
This has led to a sharp rise in the number of refugees and internally displaced people, reaching almost 1% of the global population.
Fast 1% der Weltbevölkerung ist entwurzelt und die Aussichten sehen schlecht aus. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Damit die richtigen Leute wachgerüttelt werden, haben die Forscher vom Global Peace Index ein Preisschild auf ihren Bericht geklebt. Die Gewalt und das Morden sind nicht nur furchtbar für alle, die direkt darunter leiden, dieser Zustand kostet auch Geld. Über 14 Billionen US-Dollar sind letztes Jahr für Gewalt und die Folgen daraus ausgegeben worden. Das ist so viel wie die Wirtschaftsleistung von Deutschland, Frankreich, Kanada, Großbritannien und Spanien zusammen. Die Global Peace Index Forscher sagen, mehr Frieden würde auch die Weltwirtschaft stark ankurbeln.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird der Global Peace Index oft kritisch diskutiert. Auf Zeit Online schreibt Austriakus, Konfliktforscher sollten doch die Wurzeln von Gewalt ergründen und nicht Rankings von Resultaten erstellen. So etwa sollten sie der Frage nachgehen, was weltweiter Interventionismus an Brandherden geschaffen hat und wer dafür jeweils verantwortlich zu machen ist. Generation Facebook meint, die Welt ist unsicherer geworden, seit die USA ihre Truppen systematisch umlagern bzw. abziehen. Aber das freut viele Menschen, schließlich soll es ja keine Weltpolizei geben. Viel Spaß in einer Welt ohne die USA. Die nächsten Jahre werden spannend. Auf tagesschau.de schreibt MHSH, solange der Waffenhandel ein riesiges Geschäft ist, wird es immer welche geben, die das nutzen. Und sei es durch Schmiergelder. Hier wären strikte Sanktionen angebracht. Nur würde es neben den anderen Großen auch Deutschland treffen. Gabi sieht den Global Peace Index positiv und twittert, friedliches Europa, so der Peace Index. Jede Menge Gründe für Gelassenheit und Toleranz.
Was sonst noch wichtig war?
Banks announced 53 suspicious banking relations via the anti-money laundering framework of Switzerland.
Die Korruptionsermittlungen gegen die FIFA sind heute wieder einen Schritt konkreter geworden. Der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber hat mehr als 50 Fälle ins Auge gefasst, bei denen es sich um Geldwäsche handeln könnte. Es geht darum, warum die nächsten Fußball-Weltmeisterschaften an Russland und Katar gegangen sind. Auch FIFA-Chef Josef Blatter könnte zu den Vorwürfen befragt werden. Unmengen an Computerdaten will die Staatsanwaltschaft jetzt durchforsten. Deshalb glauben die Ermittler, dass die Untersuchungen noch Monate oder sogar Jahre dauern könnten. Für einen Fußballwitz hatte Bundesanwalt Lauber heute aber noch Zeit.
The world of football needs to be patient. This investigation will take more than the legendary 90 minutes.
Ja, ein Spiel dauert 90 Minuten und wer bestochen hat, da müssen wir erstmal abwarten. Schweizer Banken beteiligen sich an den Ermittlungen, da laufen auch interne Untersuchungen. In der Geheimdienstaffäre um den Bundesnachrichtendienst stand lange eine Frage im Raum. Wer darf die Liste mit den Spionagezielen des US-Geheimdienstes NSA einsehen? Es geht um Wirtschaftsspionage und Überwachung von Politikern in Europa. Jetzt ist klar, die Bundesregierung lehnt es in einer offiziellen Stellungnahme weiter ab, dass die Abgeordneten des zuständigen Untersuchungsausschusses die sogenannte Selektorenliste einsehen. Die Bundestagsabgeordneten dürfen auch keinen Ermittlungsbeauftragten bestimmen. Diese Vertrauensperson soll zwar vom Bundestag vorgeschlagen, aber von der Regierung ernannt werden. Die USA wollen die Daten in absehbarer Zeit nicht an die deutschen Ausschüsse rausgeben, heißt es von der Regierung. Grüne und Linke lehnen den Vorschlag ab, deshalb wird es wohl eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht geben. Gute Nachricht für alle, die mit der Deutschen Bahn unterwegs sind. Mindestens bis nächste Woche Donnerstag wird da nicht gestreikt. Die Lokführergewerkschaft GDL und die Bahn haben ja eine Schlichtung vereinbart. In der Zeit darf es keine Streiks geben und jetzt ist diese Schlichtung um gut eine Woche verlängert worden. Beide Seiten sagen, dass sie auf einem guten Weg seien, den Konflikt beizulegen. Aber die Dinge, über die noch gesprochen werden muss, seien trotzdem ziemlich komplex, heißt es auch. Deshalb also erstmal Verlängerung bis zum 25. Juni. Spätestens dann wissen wir mehr. Fliegt Griechenland aus dem Euro oder nicht? Seit Monaten wird darüber spekuliert. Jetzt warnt auch die griechische Zentralbank vor dem Grexit. Denn ein Euro-Austritt könnte für Griechenland dazu führen, dass es auch die Europäische Union verlässt. Die Bank sagt, dass sich die griechische Regierung mit den internationalen Geldgebern unbedingt einigen muss und nennt das eine historische Notwendigkeit. Die Frage ist, wie eine Einigung aussehen soll. Weitere Rentenkürzungen zum Beispiel will Griechenlands Regierung nicht hinnehmen. Das meint auch dieser Mann aus Athen.
Wir brauchen einen ehrlichen Kompromiss. Wir wollen in der Eurozone bleiben, aber wir wollen nicht gedemütigt werden.
So hat sich auch Finanzminister Yannis Varoufakis ausgedrückt. In einer Rede auf Kreta sagte er, die geforderten Sparmaßnahmen kämen einer Erniedrigung gleich. Bürger weiter zu belasten, die ohnehin schon schwer von der Krise getroffen sind, das sei Sadismus. Morgen beraten wieder die Euro-Finanzminister, wie es im Schuldenstreit weitergehen kann. Sie hat sich 20 Jahre lang als Lehrerin ausgegeben und auch unterrichtet. Das Amtsgericht Kiel hat eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern deshalb zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, wegen Betrugs- und Urkundenfälschung. Sie hatte mehrere Male Zeugnisse gefälscht, um als Lehrerin arbeiten zu können. Tatsächlich hatte die Frau wohl nur eine Ausbildung als Krankenschwester. Bei der Post sieht's nicht so gut aus mit Streikende. Die Gewerkschaft Verdi und die Post reden nicht mehr miteinander. Der unbefristete Streik wird weiter ausgedehnt. Heute haben sich fast 23.000 Angestellte an dem Streik beteiligt. Jörg Sauerwein berichtet, dass auch viele Pakete liegen geblieben sind.
Insgesamt seien 7 Paketzentren bisher betroffen, sagte ein Postsprecher in Bonn. Dadurch sinkt die Zahl der zugestellten Pakete zur Mitte der zweiten Streikwoche noch einmal deutlich. Mehr als ein Drittel bleibe inzwischen liegen, heißt es aus der Bonner Konzernzentrale. Bei den Briefen sei etwa ein Viertel der Sendungen verspätet.
Jetzt helfen bei der Post sogar Mitarbeiter von Großkunden aus, damit es überhaupt noch klappt mit Briefen und Paketen sortieren. Leute, die eigentlich bei Versandhäusern oder Versicherungen angestellt sind, sollen jetzt in Sortierzentren der Post mitarbeiten.
Was noch wichtig wird.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wünscht sich vielleicht, dass die Post einen ganz bestimmten Brief an ihn nicht zustellt. Es geht um einen Mahnbrief aus Brüssel zur beschlossenen Pkw-Maut in Deutschland, der morgen vorliegen könnte. Die EU-Kommission wird über ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland entscheiden. Dobrindt erwartet eine harte Auseinandersetzung mit Brüssel, sagte er. In den vergangenen Monaten hatte auch die EU-Verkehrskommissarin Bedenken geäußert, weil Ausländer durch die Maut mehr zahlen könnten als Deutsche.
Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass keine der Lösungen am Ende irgendjemanden in der EU benachteiligt.
Jetzt, wo das Gesetz vorliegt, kann die EU offiziell dagegen vorgehen. Deutschland und die EU haben offenbar ganz unterschiedliche juristische Einschätzungen dazu, ob inländische Autofahrer über eine geringere Kfz-Steuer für die Maut entschädigt werden dürfen.
Und sonst in der Welt?
Ungarn will sich mit einem Zaun gegen Flüchtlinge abschotten. Nach Angaben der Regierung soll der Zaun auf mehr als 170 Kilometern entlang der Grenze zu Serbien gebaut werden. Geplant ist, dass er 4 Meter hoch wird. Das ungarische Parlament beschäftigt sich außerdem mit einem Gesetz, durch das Flüchtlinge nach Serbien abgeschoben werden können. In Ungarn macht die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban schon länger Stimmung gegen Flüchtlinge. Vor kurzem gab es eine Plakatkampagne mit ausländerfeindlichen Sprüchen. Außerdem lehnt Ungarn den Vorschlag für EU-Quoten strikt ab, nach denen Flüchtlinge auf einzelne Mitgliedstaaten verteilt werden sollen. In Ungarn bleiben nur wenige Flüchtlinge, viele kommen aber durch das Land auf ihrem Weg nach Westeuropa. In Indien soll Spucken bald teurer werden, und zwar im Bundesstaat Maharashtra, zu dem auch die Metropole Mumbai gehört. Die Times of India berichtet, dass der Staat ein Anti-Spuck-Gesetz einführen will, um das Spucken von Kautabak und Betelnuss einzudämmen. Das Kabinett in Mumbai habe dem Entwurf zugestimmt. Wer erwischt wird, muss demnach bald umgerechnet 14 Euro Strafe zahlen und einen Tag Sozialarbeit leisten. Für Wiederholungstäter wird es 3 bis 5 Mal so teuer. Laut dem Bericht geht es Politikern nicht nur um Sauberkeit. Spucken trage auch dazu bei, dass sich Tuberkulose und andere ansteckende Krankheiten ausbreiten. Die Zeitung vermutet außerdem, dass das Gesetz eine Vorstufe zum Kautabakverbot sein könnte. Rauchen ist in der Öffentlichkeit schon verboten. In Japan durfte man in den Nachtclubs bis jetzt immer nur bis Mitternacht tanzen, aber das ist vorbei. Das Parlament in Tokio hat die Gesetze für Tanzlokale gelockert, allerdings nur für solche Clubs, in denen es nicht zu dunkel ist. Das Gesetz schreibt vor, dass Tanzlokale mit mindestens 10 Lux ausgeleuchtet sein müssen, damit die Party weitergehen kann. 10 Lux entsprechen etwa der Beleuchtung eines Kinosaals in der Pause. Die Tanzsperrstunde in Japan stammt noch aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wollte die Regierung die Jugend vor dem Einfluss der US-Besatzer abschirmen. Außerdem sollte so die Prostitution bekämpft werden. Ab Juni nächstes Jahr soll die Sperrstunde Geschichte sein. Die Polizei soll dann aber überwachen, dass die Clubs ausreichend beleuchtet sind.
Wissensnachrichten.
In Deutschland müssen wir uns wenig Sorgen machen um Wasser. Es kommt immer was aus der Leitung und es kommt ja auch immer noch was von oben nach. Der Kreislauf funktioniert ganz gut, heißt, wir haben genug Grundwasser. Das ist aber überhaupt nicht selbstverständlich. Wissenschaftler warnen, dass der Erde das Grundwasser langsam ausgehen könnte. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Wie ernst ist die Lage denn?
Die Forscher der University of California haben 2 Studien dazu veröffentlicht und sie sagen, Achtung, einige große Grundwassersysteme stehen kurz vor dem Kollaps. Sie haben das grob gemessen und schätzen, dass insgesamt 1/3 der Grundwasserbecken überbeansprucht ist. Am schlechtesten ist die Lage den Forschern zufolge beim arabischen Grundwassersystem. Das versorgt im Moment 60 Millionen Menschen im Nahen Osten. Auch schlecht geht es dem Indusbecken, das liegt in Indien und Pakistan. An 3. Stelle kommt das Murzuk-Jago-Becken in Nordafrika und an 4. Stelle dann das Central Valley in Kalifornien. Das interessiert die kalifornischen Forscher natürlich besonders.
Was heißt das jetzt? Also die Menschen, die in den Gebieten leben, die müssen jetzt Wasser sparen?
Ja, die Forscher sagen, erstmal müsste man überhaupt wissen, wie viel Grundwasser es genau gibt, wie viel dort abgepumpt wird, wie viele Menschen damit versorgt werden und wie viel nachkommt. Sowas gibt es im Moment nämlich noch gar nicht, also offizielle Zahlen. Das heißt, es müsste sowas geben wie ein Grundwassermanagement. Und dann könnte man eben auch genauer sagen, wie lange das Grundwasser noch reicht.
Weiß man denn jetzt schon wenigstens ungefähr, wie lange das noch reicht?
Nee, leider überhaupt nicht. Also da gehen die Zahlen total auseinander. Mal als Beispiel für die Sahara, da gibt es Vorhersagen, da heißt es in der einen, das Grundwasser dort reicht noch für 10 Jahre. In der anderen heißt es, es reicht noch für 150.000 Jahre. Im Moment, sagen die Forscher, rechnen die meisten immer mit der optimistischeren Zahl. Aber das ist ja auch keine Lösung. Also man braucht endlich mal genauere Vorhersagen. Das Wasser wird nämlich besonders dort knapp, wo auch die politische Situation instabil ist. Und wenn dann dort auch noch der Kampf ums Wasser losgeht, dann wird es richtig ernst.
Von der Wasserknappheit kommen wir zu einer Sportart, bei der man viel Wasser braucht, wenn man da irgendwie durchkommen will. Marathon laufen nämlich.
Genau, Forscher aus Australien und England haben jetzt neue Beweise dafür, dass man sowas wie einen Marathon laufen oder andere extreme Ausdauersportarten auf keinen Fall machen sollte, wenn man untrainiert ist oder nur wenig trainiert. Sie haben Sportler bei einem 24-Stunden-Marathon in Schottland untersucht und sie haben festgestellt, bei so viel Sport wird die Darmwand durchlässig. Bakterien kommen dann vom Darm ins Blut. Wenn man trainiert ist, dann macht das nichts, aber wenn man untrainiert ist, dann kann man eine Blutvergiftung bekommen.
Bakterien vom Darm ins Blut, das klingt sehr ekelhaft. Das müsste man also genau beobachten. Wie viel sollte ich trainieren vorher?
Also vor einem Marathon auf jeden Fall mehrere Monate. Der Körper schafft das ja schon, ne? Das muss man ja schon dazu sagen, sich an extremen Sport anzupassen. Bei den trainierten Läufern war das ja kein Problem mit den Darmbakterien im Blut. Aber man braucht eben genug Training.
Und auch genug Wasser. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Wir gehen tauchen und gucken uns schlaue Fische an.
Ja, es gibt nämlich sehr schlaue Fischmännchen. Kurz zum Hintergrund, wenn sich Fischmännchen fortpflanzen wollen, dann müssen sie erstmal erschnuppern, welches Weibchen gerade empfängnisbereit ist. Das ist natürlich ziemlich aufwendig und die Fische haben eigentlich gelernt, wenn ich mir die Mühe sparen will, dann schwimme ich einfach zu dem Weibchen, bei dem schon viele Männchen sind. Da bin ich dann auf der sicheren Seite. Allerdings ist da dann natürlich die Chance auch geringer, dass man da dann auch wirklich zum Zuge kommt bei so viel Konkurrenz. Es gibt jetzt aber auch schlaue Fischmännchen und die machen das dann so. Sie schwimmen zu einem Weibchen, das sie gar nicht wollen und locken dann erstmal andere Männchen damit an und dann flitzen sie ganz schnell zu dem Weibchen, das sie eigentlich sich ausgesucht hatten zum Fortpflanzen und dann sind sie da der Einzige.
Dein guter Tipp, vielleicht funktioniert das auch bei uns. Vielen Dank an Katrin aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht kühlt es ein wenig ab. Dazu gibt es im Norden und Westen immer wieder leichten Regen. Im Süden bleibt die Nacht dagegen weitgehend trocken. Morgen kommt dann Regen für fast alle. Vor allem im Norden und Osten kann es auch kräftiger regnen. Im Süden tröpfelt es immer wieder. Nur im Westen bleibt es weitgehend trocken. Maximal gibt es dazu 14 Grad an der Küste und 22 Grad in der Mitte Deutschlands. Und das war das Update mit Klaus Jansen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.